Ja, hallo Sonja, schon lange nicht mehr gesehen.
Hallo Claudia.
Geht's dir gut?
Ja, es geht mir sehr gut.
Schön, schön. Läuft viel in der Praxis, gell?
Ja, also in der Praxis nicht in der Praxis live, sondern in der Praxis online. Ich habe so viel Online-Sitzungen heute Morgen, also vor unserem Talk jetzt, hatte ich wieder eine Online-Sitzung nach Ägypten. Ich habe diese Woche, letzte Woche, also ich bin live in der Praxis fast ein bisschen weniger. Ich bin jetzt sehr viel online. Ich weiß nicht, was da passiert oder warum, aber sehr viel Online-Sitzung zurzeit.
Geht mir genau gleich. Ich war letzte Woche nur einmal in der Praxis und der Rest war ich online.
Wow.
Komisch. Was steckt da dahinter? Würde
Ich
mich.
weiß es nicht, aber es ist schon praktisch, dass ich da aufstehen kann, mich ein bisschen Wasser ins Gesicht, Zähne putzen und dann gleich starten kann. Echt praktisch.
Noch in der
Nein, und
Pyjama-Hose nur ein anständiges Oberteil. Geben wir es doch zu, oder?
ja, das ist auch schon passiert, ja.
Erzähl mal, gab es was Interessantes bei dir?
Ja, es gab einiges. Es gab einiges. Und es ist immer so schwierig, wo soll man anfangen, was soll man erzählen. Aber heute werde ich von einem neunjährigen Mädchen erzählen. Das war auch eine Online-Sitzung. Und sie lebt in Deutschland. Und hier ging es eigentlich darum, es war ziemlich merkwürdig, weil ich mir gedacht habe, ist das wirklich ein Problem? Warum sollte das ein Problem? Aber während der Sitzung und wurde es mir eigentlich klar, warum es für sie so problematisch gewesen ist. Okay, folgendes. Sie hat Mühe momentan einzuschlafen. Sie ist wie auf Nadeln Tag und Nacht wegen einem bestimmten Ereignis. Und sie hat irgendetwas gemacht, was ihr eigenes Verhalten hat sie schockiert. Sie ist von sich selber schockiert, sie ist von sich selber empört, weil sie etwas gemacht hat, was sie normalerweise nicht machen würde. Und es war ihr Verhalten gegenüber einer Freundin. Und vor dem Einschlafen hat sie immer wieder diese Szene im Kopf, sie überlegt, warum habe ich das gemacht, warum ist es so passiert? Folgendes, sie war mit einer anderen Freundin und schlussendlich auf dem Schulgelände waren sie zu dritt. Und es hat so wie nennt man das, eine Schuppen, kann man das nennen, so ein kleines Häuschen
Eine
da.
Schöne, eine kleine, ja.
Genau. Und da innen hat es so ein wie Geheimraum. Und die Kinder wissen, es ist so ein Geheimraum und da darf man sein, da darf man spielen. Aber an diesem Tag ist es einfach passiert, dass sie dann eine von den Freundinnen eingesperrt hat. Und so lange, dass die Freundin ein bisschen Panik bekommen hat. Und bis man gemerkt hat, okay, die Situation, das ist nicht mehr lustig. Und dann hat sie die Freundin freigelassen. Und auch wenn man überlegt, dass sie selber Platzangst hat.
Okay.
Sie hat selber Platzangst, hat aber das Mädchen eingesperrt und hat sogar diesen Schadenfreude ein bisschen gespürt. Und im Nachhinein hat sie realisiert, oh, was habe ich gemacht? Das bin ich nicht. Einsperren, Schadenfreude. Und die ganze Zeit hat sie sich dann Gedanken darüber gemacht, warum habe ich das gemacht? Diese Schuldgefühle, dass ich eigentlich zuständig war, dass meine Freundin wegen mir Panik bekommen hat oder Angst hat. Und das war so, dass sie dann am Abend die ganze Zeit vor dem Einschlafen, mir könnte das Gleiche passieren. Aber ich habe ja Platzangst. Und was passiert dann? Und Schuldgefühle und Unruhe und Enttäuschung von sich selber. Also hier merkt man, dass ein riesen inneren Kampf eigentlich stattgefunden hat, was permanent präsent war, also Tag und Nacht. Also, was haben wir gemacht in der Sitzung? Also, wir haben das Vorher- und Nachher-Gefühl angeschaut. Also, was ist da eigentlich passiert? Und wir haben diese Gefühle identifiziert. Warum macht sie irgendetwas, was nicht unbedingt zu ihrer Persönlichkeit passt? Wir haben also sie hat die Ereignisse mehrmals durchgehen lassen, vorher, nachher, diesen Schuldgefühl nachher. Und was sie erfahren hat, ist, ich will sie einsperren und sie eine Lektion erteilen. Und das Gefühl von Lektion erteilen, ich muss sie eine Lektion erteilen, sah sie in ihrem Kopf als grüner Blatt. Warum? Warum wollte sie die Freundin eine Lektion erteilen? Und dann sagt sie, weil die Freundin genervt hat. Die Freundin hat immer wieder irgendetwas gesagt und es hat mich und die andere Freundin genervt. Und es kam einfach das Gefühl, bumm, sie nervt, ich muss ihr eine Lektion erteilen. Und nachher, das Gefühl nachher war eben das Schuldgefühle. Und sie spürte es da beim Herzen und auch die Enttäuschung über ihr eigenes Verhalten. Und das hat sie auch beim Herzen gespürt. Aber damit so etwas nicht wieder passiert, wollten wir wissen, seit wann ist das, wenn jemand mich nervt, muss ich eine Lektion erteilen? Dann sind wir das nachgegangen. Und ganz ehrlich gesagt, der Ursprung war richtig spannend. Also es ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, aber es war im Nachhinein so logisch. Also wir wissen es, wir sagen es immer wieder, im Nachhinein ist es so logisch. Wir landeten in eine Erinnerung mit 7 Jahren. Und sie war da mit ihren 2 älteren Brüdern. Also ist die Jüngste. Und sie hat 2 älteren Brüder. Und sie spürte, dass die beiden Brüder sie als nervig empfindet. Und es ist auch so, dass um Aufmerksamkeit zu bekommen, war es häufig, dass sie die Brüder absichtlich genervt haben. Und sie hat genervt, 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 bis die Brüder gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wir müssen sie eine Lektion erteilen, sonst macht sie es immer wieder. Und das ist eigentlich ein Muster, was immer passiert. Sie hat genervt, sie haben eine Lektion erteilt. Sie hat genervt, die Brüder haben eine Lektion erteilt. Und dann sieht sie, wie diesen grünen Blatt von den Brüdern von ihrem Kopf in ihr eigenes Kopf hinein schwebte. Und dann wusste sie, aha. Also eigentlich, deshalb hat es sich so fremd angefühlt, weil es war eine übernommene Verhaltensmuster. Also eigentlich der Impuls, eine Lektion zu erteilen, war ein erlernter Konfliktstrategie. So spannend. Und auch wenn man dein Blatt anschaut, also ein grüner Blatt, wie beim Familienbaum, weißt du, das ist auch etwas, nicht unbedingt etwas Schlechtes. Aber trotzdem, für die Brüder, die empfanden es nicht als etwas Schlechtes, aber sie empfanden es als etwas Schlechtes, weil es nicht eigengebaut ist, weil es fremd gewesen ist, weil es diesen fremden Impuls, die sie eben von den Brüdern übernommen hat. Und dann war es einfach die Transformationarbeit zu beginnen. Also dann war es einfach, okay, jetzt wissen wir warum, komm, wir schauen das an. Die Gefühle von, wenn jemand nervt, gleich, ich muss eine Lektion erteilen, diesem Blatt, was für ihr so fremd gewesen ist, durfte sie dann herausnehmen, den Brüdern zurückgeben, die Brüder vergeben, also Vergebungsarbeit war natürlich da und um die Platz zu füllen mit etwas Neuem. Das heißt, du kannst nicht nur schlechte Gefühle von deinen Brüdern übernehmen. Es gibt ja auch gute Gefühle, die du übernehmen kannst, um die Lücken zu füllen. Und da hat sie Hilfsbereitschaft und liebevoll sein, weil die Brüder sind auch liebevoll, hat sie dann neu im Kopf installiert. Wir gingen dann zurück in dieses Ereignis, weil für sie war das prägend. Warum habe ich das getan? Warum habe ich jemanden, den ich mag, etwas so angetan? Und wir gingen zurück in dieses Ereignis mit 9, als sie die Freundin eingeschlossen hat. Sie musste nicht nur die Freundin um Vergebung bitten, sondern sich selber. War die große Enttäuschung. Warum habe ich das gemacht? Bin ich böse? Was ist mit mir? Was stimmt mit mir nicht? Und da merkte man diesen Konflikt, dass wir lange daran arbeiten mussten. Es ist Zeit, dich selber zu vergeben. Du hast dich lange genug bestraft. Es ist okay, die Erkenntnis auch, wir machen alle Fehler, aber es ist okay, wenn wir die Fehler anerkennen, aber daraus lernen und sagen, jetzt ist es gut. Und mit längerem inneren Dialog mit der Freundin gesprochen und gesagt, hörst du, ich bin nicht so. Es war ein Muster, die ich von meinen Brüdern unbewusst aufgenommen habe. Es tut mir so leid, ich mache das nicht mehr. Ich möchte auch nicht, dass es mir so etwas passiert, um die Situation zu bereinigen. Und noch kurz, sie hat ja gesagt, das war nicht ein Teil von der Sitzung, aber sie hat ja Platzangst. Und sie hat ja Angst, dass es wieder passiert. Also haben wir genau diese Situation gebraucht, um ihr Platzangst auch noch kurz zu behandeln. Nämlich, die Freundin ging weg, alle waren weg und sie war alleine da in diesem Schuppen, in diesem kleinen Haus. Und sie ging alleine in den Zimmer, in diesen Geheimraum, hat sich selber eingeschlossen, einfach gefühlt, wie ist das? Sie hat mit ihrem Reptiliengehirn, mit der Schutzfunktion gesprochen und gesagt, ich komme wieder raus, es ist alles okay, ich bin beschützt, es ist nur ein Raum. Gedanklich hat sie die Wände und auch die Decke hat sie weggedruckt, dass sie das Gefühl hat, mehr Platz zum Atmen haben. Und dann kam sie wieder raus. Und dann war sie wieder eingesperrt und dann kam sie wieder raus und wieder eingesperrt. bis das Gefühl von Eingesperrtsein nichts mehr in ihr reagiert hat, also aktiviert hat. Eigentlich ist es eine Form von Flooding.
Ja.
Flooding ist eine Direktkonfrontation mit dem, was mir Angst macht, genau in Kombination mit der Geschichte, die wir bereits verarbeitet haben. Und sie war so lange da, bis sie diesen Platzangst nicht mehr gespürt hat. Die Erste hat es in seinem Herzen gespürt, die Platzangst. Auch hier konnten wir es empfinden. Und es war einfach schön, eine simple Sitzung, also wirklich eine. Also
Ja.
ich werde sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, aber es war so einfach, so rund, aber trotzdem für dieses Mädchen eine Riesenentlastung auf unterschiedliche Ebenen.
Ja. Unglaublich cool. Vor allem, weil du doch einige schwierige Momente da zu bestreiten hattest. Also, ist bei mir immer wieder mal so, das Thema Vergebung. Weißt du, vergeben. Anderen, auch wenn jemand wirklich was Blödes gemacht hat, das zu vergeben und sich selber. Und ich stelle immer wieder fest, dass das Thema oder Vergebung, das Wort Vergebung falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, jemandem, und da gibt es ja zum Teil ganz, ganz schlimme Geschichten, jemandem eine schlimme Tat zu vergeben und zu sagen, ah, ist schon gut, ist egal, dass du das gemacht hast, sondern es geht wirklich darum, zu akzeptieren, dass es so war und es eben jetzt loszulassen und dahin zurückzuschicken, wo es herkam, das belastende Gefühl. Und das ist so ein wichtiger, wichtiger Prozess und gerade im Fall von deiner Klientin eben auch sich selbst einzugestehen, okay, auch ich bin nur Mensch, ich mache Fehler, manchmal mache ich Dinge, für die ich mich nachher schäme und trotzdem darf ich mir selbst vergeben und das wieder in Ordnung bringen. Das finde ich total schön. Also tolle, tolle Geschichte und auch stimmig in sich selbst, oder?
Ja, also eigentlich, wenn man es so anschaut, es ist komplex, aber
Hm.
wir konnten auf all diesen unterschiedlichen Ebenen, eben von die Selbstvergebung, wie du es gesagt hast, das Handeln, die Muster, der Schlaf, schlechte Gewissen, also da war schon einiges, was da zusammengekommen ist, aber trotzdem ist es wie einen roten Faden, das war so rund die ganze Zeit, dass wir in so kurzer Zeit extrem viel überarbeiten konnten.
Ja, super cool, super cool. Und das sind dann so Sitzungen, wo du denkst, schade, kommt sie nur einmal, oder?
Ja, genau.
Gibt ja so Klienten, bei denen geht alles so wie Butter. Da denkst du, oh, bitte komm noch ein paar Mal, aber nein, es ist ja dann nicht mehr nötig. Hey, so schön, so schön, so eine schöne Geschichte. Ja, manchmal läuft es richtig rund. Ich hab auch ein bisschen einen roten Faden gerade in meiner Praxis, aber tatsächlich für mich tatsächlich ein belastendes Thema. Ich habe jetzt zwei Sitzungen, nee, es sind mehrere, aber zwei Fälle gehabt, die irgendwie ein bisschen zusammenpassen. Und ich beginne mal mit dem Fall des Kindes. Ein Kind wurde mir angemeldet, ein 11-jähriges Mädchen, und dann stand im Datenblatt, eigentlich seit den Sommerferien kommt unsere Tochter von der Schule wie tot nach Hause. Also tot im Sinne, wie ein schwerer, nasser Mehlsack, hat es die Mutter beschrieben. Die ganze Energie ist draußen. Es ist aber nicht irgendwie ein Gefühl da, es ist nicht irgendwie Wut oder Angst oder Trauer. Sie fühlt sich generell okay, aber komplett ohne Energie. Und das Verrückte ist, das ist eine gute Schülerin. Also das Mädchen geht unglaublich gerne zur Schule, lernt mühelos, interessiert sich für die meisten Schulfächer, die da unterrichtet werden. Sie mag ihre Lehrerin gut, sie ist gut integriert in der Klasse. Also eigentlich so auf den ersten Blick gibt es keinen Grund, um nach der Schule so total kaputt zu sein. Und als ich das Anliegen gelesen habe, habe ich gedacht, ich rufe mal kurz die Mama an und habe die Mutter angerufen und gesagt, hey, wart ihr schon beim Arzt? Also da wäre es mir dann wichtig, wenn so aus dem Nix ein Kind, ein 11-jähriges Kind, plötzlich am späteren Nachmittag so erledigt ist, dass wirklich, dass man das spürt, auch in der Familie. Also da möchte ich, bevor ich beginne zu arbeiten, erstmal wissen, ob alles okay ist. Und dann haben wir den Termin verschoben und die Mama ging zuerst zum Arzt mit ihrer Tochter. Und da hat man überhaupt nichts gefunden. Also alles gut und alles gesund. Und dann kam das Mädchen und Ich mache es jetzt kurz, weil ich eigentlich gar nicht auf das Mädchen so richtig eingehen möchte. Sie hat mir dann in der Sitzung geschildert, sobald sie im Klassenzimmer sitzt, hat sie das Gefühl, dass sie schwarzen Nebel einatmet. Das beginnt am Morgen, schwarzer Nebel, und je länger sie in der Schule ist, desto schwärzer wird es in ihr selbst. Also sie hat gesagt, ich fühle mich auf mit schwarzem Nebel, und wenn dann die Schule aus ist am Nachmittag, dann bin ich so voll von diesem schwarzen Nebel, dass ich eigentlich dann nur noch schlafen möchte. Mit diesem Nebel war aber komischerweise kein explizites Gefühl verbunden. Sie hat einfach gesagt, ich fühle mich von Minute zu Minute schwerer, belasteter, aber ich kann es nicht festmachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte nämlich eigentlich was anderes erzählen. Wir sind dem Nebel nachgespürt, und dann hat sich herausgestellt, dass sie den Nebel von jemandem einatmet. Dass jemand im Klassenzimmer ist, der sehr belastet ist, der sehr ausgepowert ist, der sehr müde ist. Und du darfst dreimal raten, wer das war. Es war die Lehrerin. Also sie hat dieses Gefühl, wenn morgens die Lehrerin ins Klassenzimmer kam, übrigens eine ganz tolle Lehrerin, die Kinder lieben sie. Das Mädchen hat sich unglaublich gefreut, als sie erfahren hat, dass sie zu dieser Lehrerin in die Klasse kommt. Aber in dem Moment, wo die im Klassenzimmer ist, spürt sie diesen schwarzen Nebel und saugt ihn auf. Wir konnten dann mitarbeiten. Du weißt, wie wir da mitarbeiten. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Die Mama hat mir dann im Nachhinein am Telefon erzählt, dass die Lehrerin sich vor einem halben Jahr von ihrem Mann getrennt hat oder umgekehrt. Also einfach, es ist schwierig gerade in ihrem Leben, und ihre Tochter hat das gespürt. Wir haben sie dann befreit von diesem Nebel. Wir haben sie besser geschützt, eine mentale Schutzschicht verankert und so weiter und so fort. Das Kind ging dann fröhlich nach Hause, und ich habe dann letzte Woche eine Mail gekriegt von der Mutter, dass es schon viel, viel, viel besser geht. So. Jetzt ist mal wieder die Lehrerin schuld. Eigentlich möchte ich jetzt genau auf diesen Punkt hinaus. Ich hatte in den letzten schätzometrisch 2,5 Monaten drei Lehrpersonen in meiner Praxis, alle drei mit Burnout. Unterschiedliche Alter, eine 28-jährige Lehrerin, die ihren ganzen Idealismus verloren hat, eine 32-jährige Lehrerin und eine 55-jährige Lehrerin. Und ich möchte jetzt auf die 55-jährige eingehen. Sie ist schon krank geschrieben, sie hat auch schon ihre Kündigung geschrieben, also sie muss noch bis nächsten Sommer unterrichten, aber vermutlich wird sie gar nicht mehr auftauchen im Klassenzimmer. Ich kann dir sagen, diese Lehrerin, also wenn das die Lehrerin gewesen wäre von diesem Mädchen, wäre es völlig klar gewesen, was sie da einatmet. Wirklich, es wäre völlig klar gewesen. Diese 55-jährige Lehrerin, die unterrichtet schon seit über 30 Jahren. Eine Frau, die kommt rein, die schließt du sofort ins Herz. Die trägt ihr Herz auf ihren Händen. Da spürst du ihre Liebe zu Kindern, ihre Freude am Unterrichten. Einfach, du spürst, da ist eine Lehrerin, die das von Herzen gerne tut. Und sie hat mir dann ein bisschen erzählt, ihre Biografie. Für sie war schon als Kind klar, dass sie Lehrerin werden möchte. Hat dann auch geheiratet, und ihr größter Wunsch natürlich war, Kinder zu kriegen, und dieser Wunsch hat sich leider, leider nicht erfüllt. Und sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, so habe ich halt meine ganze Liebe, die ich für eigene Kinder gehabt hätte, in meine Klasse fließen lassen. Die war super engagiert. Sie arbeitet in einem Umfeld, wo es ein ziemlich starkes soziales Gefälle hat. Und sie hat ein ganz großes Herz für die Kinder, die dann Schwierigkeiten haben in der Schule. Ganz besonders Kinder, die in der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Hat sie ganz viel gemacht. Sie hat begonnen am Mittwoch nach der Schule für Kinder, die ein bisschen besser sprechen lernen sollten, Mittagessen zuzubereiten und die alle zusammen an den Tisch zu nehmen. Die haben gemeinsam gegessen und gemeinsam geredet, und sie hat für diese Kinder Bücher und also Geschichten und Theaterstücke geschrieben mit den Worten, die sie schon kennen, die sie dann zusammen gelesen und nachgespielt haben. Also wahnsinnig, die ist total engagiert, mit vollem Herzen ist sie Lehrperson. Und dann hat sie mir gesagt, aber seit circa 10 Jahren ist alles komplett anders. Sie ist komplett anders. Kinder sind unfassbar gemein. Weißt du, sie ist eine Frau, weil sie ihr Herz auf den Händen trägt, ist sie auch sehr verletzlich. Und man spürt sie sehr gut. Also es ist jetzt nicht jemand, wo es schwierig ist, sie zu lesen. Und Kinder sind ja aber eine ganz feine Antennen, die merken sofort, wo ist der Schwachpunkt von jemandem. Sie hat mir gesagt, seit circa 10, 12 Jahren bin ich nicht mehr die Freundin der Kinder als Lehrerin, sondern die Feindin. Sie erlebt da Sachen als Lehrerin, Sonja. Also mir blieb die Spucke weg, wirklich. Mir blieb die Spucke weg. Kinder, die sie beleidigen, verletzen mit Aussagen, ja, du bist so alt, du hast ja keine Ahnung von Kindern. Sie unterrichtet seit über 30 Jahren. Du hast ja keine Ahnung von Kindern und deine blöden Mittagessen, die kannst du dir selber irgendwo hinschieben. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Da kamen Angriffe so, ja, also an Elternabenden, von Eltern kamen Angriffe, ja, was meinen Sie denn von Kindern zu verstehen, denn Sie haben ja nicht mal selbst welche. Und das ist bekannt, dass sie einen Kinderwunsch hatte. Also es ist bekannt, dass sie die ganze Liebe den Schülern gibt, weil sie keine eigenen Kinder haben konnte. Sie wird angegriffen, körperlich, verbal. Sie darf nicht regulieren, weil sonst stehen Eltern vor der Tür, die mit der Polizei drohen. Es werden ihr ganz, ganz üble Streiche gespielt und sie hat zu mir gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Meine Liebe, die ich so wirklich stark empfinde für Kinder und die große Freude in meinem Beruf, wenn ich Kindern was mitgeben konnte für ihr Leben, das wird mit Füßen getreten. Ich bin jetzt die blöde alte Tante, die gefälligst das zu tun hat, was die Kinder haben möchten. Hausaufgaben, es gibt eine Regel in diesem Schulhaus, nicht mehr als eine halbe Stunde Hausaufgaben pro Tag. Jeden Tag stehen Kinder da und sagen, die Hausaufgaben mache ich nicht, da brauche ich länger als eine halbe Stunde. Also unfassbar. Ich kann dir sagen, die hat mir Sachen erzählt. Ich musste meine Tränen zurückhalten, weil das so gemein ist, so empathielos. Und jetzt stelle ich mir vor, dass so eine Lehrerin vor ihrer Klasse steht. Mit diesen Verletzungen, mit diesem Hass, wirklich Hass und Verachtung von der Klasse und auch null Unterstützung durch die Eltern, was die empfinden muss. Und wenn dann so ein Mädel wie die kleine Elfjährige in der Klasse sitzt, die feine Sensoren hat, dann saugt man eben solche Gefühle von den Lehrpersonen auf. Und das ist für mich so wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, weißt du? Wo fängt es an? Was war zuerst das Huhn oder das Ei? War da zuerst die psychische Belastung der Lehrkraft oder war zuerst das Verhalten der Kinder? Weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich übel. Und diese Sitzung ist mir so nahe gegangen mit dieser 55-jährigen Lehrerin. Ich habe wirklich gesagt, was stimmt nicht mehr mit uns? Was stimmt nicht mehr mit unseren Kindern? Was stimmt nicht mehr mit den Eltern? Geht es wirklich nur noch darum, dass da nur das eigene Kind, dass es dem eigenen Kind gut geht? Geht es wirklich nur noch darum, dass irgendwelche Regeln, die ja gar nicht so wahnsinnig wesentlich wären wie 30 Minuten Hausaufgaben, dass die punktgenau eingehalten werden und ansonsten kommen wir mit dem Anwalt und prozessieren gegen Sie, liebe Frau Lehrerin. Also ehrlich, das hat mich zutiefst, zutiefst erschüttert. Es hat mich wirklich erschüttert, diese Empathielosigkeit, und ich wünsche mir wirklich so sehr, dass Empathie in Schulen als Schulfach unterrichtet wird. Dass wir da wieder einen Fokus drauf setzen, dass Kinder lernen, dass ihr Verhalten eine Wirkung hat. Und sie die Wirkung ja selber auch spüren, wenn andere sich schlecht verhalten. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt, bis
Aber
heute.
es ist nicht nur Empathie, sondern wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ist die allgemeine emotionale Intelligenz.
Ja.
Das, und genau das, ich meine, wir haben ja von der Mind-TV-Ausbildung aus auch ganz viele Lehrkräfte, weil sie sagen, wie Wir haben so viele wütende Kinder, so viele ängstliche Kinder, so viele Kinder, die mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Und deshalb suchen sie Hilfe dann bei uns zu lernen, wie kann ich diesen Kindern helfen, mit diesen Emotionen und diesen Gefühlen umzugehen. Und das ist etwas, was schon häufiger angesprochen wurde. Warum wird alles Mögliche, all die unterschiedlichen Intelligenzformen angesprochen, die sportliche Intelligenz, linguistische Intelligenz, mathematische Intelligenz und so weiter und so fort, sogar die kreative Intelligenz. Aber wenn es um die emotionale Intelligenz geht, dann gibt es schlichtweg einfach zu wenig.
Ja.
Ich meine, vielen von den Eltern sind selber überfordert, das sieht man. Also wenn man in den Straßen, man muss nur bei den Spielplätzen sein. Und die Eltern sitzen da und das Kind tut etwas, also haut ein Kind und sie getrauen sich nicht mehr selbst zu sagen, hey, das ist nicht gut, machst das nicht, komm hier hin, warum hast du das gemacht? Sondern sie sitzen ruhig da und sie machen nichts. Sie schauen einfach zu, weil sie Angst haben, dass ihr Kind irgendjemand davon erzählt, dass sie von den Eltern beschimpft wurden oder von den Eltern, keine Ahnung, ja, zu Recht gewiesen wurden und dass sie Angst haben, dann kommt die KESB, dann kommt die Polizei, die kommt, weiß nicht wer. Und das hört man auch von den Kindern. Du hast mir nichts zu sagen, sonst gehe ich es erzählen. Ich habe Rechte.
Ja.
Von wirklich klein an sagen sie, wenn du irgendetwas, dann gehe ich zu KESB. Wo man denkt, von wo weißt du das überhaupt? Du bist ja echt
Genau.
7. Du bist
Genau,
7
das
oder
ist aber
8.
die Frage. Das ist wirklich die Frage, woher hat ein 7-jähriges Kind das Wissen, dass es, ich sag mal, Regeln und Gesetze gibt? Natürlich gibt es, wir dürfen unsere Kinder nicht schlagen, ist auch richtig so. Aber woher hat ein 7-jähriges Kind dieses Wissen, dass es dann eine Anzeige gegen die eigenen Eltern machen kann? Also das kommt ja nicht von ungefähr. Von irgendwoher müssen die das wissen. Ich möchte gar nichts unterstellen, aber weißt du, ich erlebe auch Eltern, also ich weiß das wirklich aus ganz engen Kreisen von Lehrerinnen, die ich persönlich kenne, wie oft ihnen gedroht wird mit der Polizei, weil sie beispielsweise im Kindergarten durchsetzen, dass Kinder keine Zuckerwatte mitbringen dürfen als Zwischenverpflegung. Und da kommen die Eltern und sagen, wir sind die Handlungs-, also wir haben die erzieherische Gewalt und sie schreiben meinem Kind überhaupt nicht vor, was es zu essen hat und mein Kind kriegt eine Zuckerwatte und sonst komme ich mit der Polizei. Also da habe ich schon auch den Verdacht, dass auch Eltern eben sich da auf diese Weise behaupten gegenüber anderen Fachkräften, Lehrpersonen, was auch immer, und dass das die Kinder dann halt auch übernehmen. Und das ist schon, also, uff, wirklich eine Entwicklung, die macht mir oft Sorgen. Da schaue ich sehr besorgt auf Kinder und Eltern im Moment und vor allem auf die Lehrpersonen. Also, wie gesagt, in 2,5 Monaten 3 Lehrpersonen komplett ausgebrannt, also dreimal Burnout, dreimal krank geschrieben. Eine davon, die 55-Jährige, hat ihren Job hingeschmissen, hat gesagt, ich kann es nicht mehr, ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Leben anfange, aber es geht nicht mehr. Die anderen beiden haben noch ein bisschen Elan, brauchen jetzt aber eine Auszeit und wirklich Unterstützung. Da läuft schon was ganz, ganz furchtbar schief. Und das hat mich total beschäftigt. Das hat mich wirklich total beschäftigt. Ich würde mir so wünschen, dass Menschen wieder beginnen, freundlich miteinander umzugehen. Respektvoll und einfach freundlich. Es ist nämlich kostenlos. Es kostet wirklich nichts, freundlich zu sein. Und das Schöne ist, es kommt ja dann auch zurück. Man könnte es einfach mal ausprobieren.
Ich denke im Allgemeinen, ich meine, Social Media hat da schon einiges von der Menschlichkeit geraubt. Weil heutzutage, wenn jemand streitet oder wenn jemand in Gefahr ist, dann filmen sie es.
Ja.
Anstelle zu helfen, stehen sie da und sie filmen es. Und das ist ein bisschen die Menschlichkeit geht. Umso mehr, dass wir in die digitale Welt eigentlich abschlüpfen, umso mehr ist die Menschlichkeit, die menschliche Empathie, unsere menschlichen Instinkte gehen verloren,
Ja.
weil wir so mit diesen Geräten beschäftigt sind, dass wir nicht mehr mit aktuellen, eigentlichen Menschen beschäftigt sind. Und von der Social Media her, du kannst alles. Wenn du einmal auf irgendetwas Gewaltsames klickst, dann zeigt es dir immer wieder Gewalt. Wenn du irgendetwas anschaust, wie kann ich meine Kinder so und so helfen, dann wieder auf eine bestimmte Art und Weise, eingeprägt, was du zu tun hast, anstatt auf deine eigene mütterliche oder väterliche Instinkte zu verlassen. Und diesen Instinkt als Mensch, die ist nicht mehr so vorhanden, wie es gewesen ist. Alle sind darauf bestimmt, Google-Fragen, ChatGPT-Fragen, WhatsApp-Fragen, Freunde-Fragen, TikTok-Fragen und so weiter. Das sind alle Antworten, anstatt hier die Antwort zu finden. Und das wird mehr und mehr kommen. Also das ist ein Teil, wenn die Menschlichkeit weggenommen wird, dann das ist die Resultat.
Genau so ist es. Ja, ich hoffe, es gibt wieder eine Kehrtwende, tatsächlich. Oder eben, dass gewisse Dinge wie eben emotionale Intelligenz, Empathieförderung und so weiter, auch Kommunikationsfähigkeit, dass das früh schon wieder eigentlich zum Thema wird. Ich würde mir das wirklich, wirklich wünschen in Schulen, schon in Kindergärten, dass man da mit den Kindern wirklich schaut, hey, ja, es geht
Also
nicht.
ich sehe, dass das wird kommen, weil ich sehe nicht, wie wir drum herum kommen. Also die emotionale Intelligenz anzuschauen und auch in Schulen und bei den Lehrkräften, dass die Kinder wissen, was die Emotionen sind, die sie wahrnehmen, warum dass sie so reagieren. Irgendwann wird es kommen müssen,
Ja.
weil es wird immer, den Maß wird immer mehr und mehr und mehr, bis man merkt, es kann so nicht weiter und sie müssen eine Lösung finden. Und die Lösung ist eben, dass Kinder wissen, was habe ich für Emotionen, wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen. Wie
Genau,
du
genau.
gesagt hast, die Empathie. Was ist Empathie? Wie kann ich das zeigen? Wie empfindet man Empathie?
Ja.
Das gehört auch zu dieser emotionalen
Absolut,
Intelligenz.
absolut, absolut. Hoffen wir das Beste. Schauen wir positiv in die Zukunft und hoffen das Beste. Aber das war jetzt wirklich, das war jetzt ein Fall, auch das mit dem 11-jährigen Kind. Das hat mir so diesen roten Faden gezeigt, gerade der vergangenen 2,5 Monate. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Hat mich total beschäftigt und beschäftigt mich jetzt noch. Also ich habe die 55-jährige Lehrerin auch noch weiterhin in meiner Praxis.
Ja.
Die kriegt jetzt wirklich schöne, sanfte, nachhaltige Unterstützung. Und ich hoffe und ich wünsche ihr, dass sie, wenn sie dann die Schulbücher zuklappt und eine neue Herausforderung sucht, dass sie was richtig Erfüllendes findet, wo sie wieder geschätzt wird. Tja, so ist das.
Ach.
Praxis ist voll mit, also übrigens mit momentan sonst sehr unterschiedlichen Themen. Ist grad, ich glaube, das ist eine extrem herausfordernde Zeit, gerade für viele Menschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich freue mich. Ich habe wieder einige spannende Fälle diese Woche. Erzähl dir dann davon.
Ja, also eben wie diesen Fall heute. Das war nicht so ein üblicher Fall,
Ja.
wo schockiert über die eigene über das
Ja.
eigene Verhalten.
Ja.
Und es sind genauso Fälle, die, wie du gesagt hast, unterschiedliche neue Fälle, spannende Fälle. Ich werde auch mit solchen Dingen konfrontiert, aber eben wie gesagt, viel häufig online.
Ja, habe ich im Moment auch viel.
Das
Ist
ist cool.
tatsächlich so, ja. Ja, ich arbeite gerne online. Es ist gemütlich zu Hause.
Auch
Bei
wenn
der
man
Praxis.
nur oben gut aussieht und unten noch im Pyjama oder so, gell?
Wir haben uns verraten.
Ja.
Ja, genau. Hey, dann wünsche ich dir viele, viele spannende Sitzungen.
Danke dir auch. Danke, danke.
Nee, wenn du wieder was zu erzählen hast und Zeit für mich. Und dann wünsche ich dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Danke.
Danke, viel Erfolg.
Danke dir auch. Tschüss, Sonja.
Tschüss, Claudia, ciao.